Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Und auch heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen Gast, einen jungen Mann, der eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte hat. Und wie der Matthias das erlebt hat und was er erlebt hat, das würde er uns nach dem Intro erzählen. Aber erstmal herzlich willkommen, Matthias Schindler, in unserem Podcast. Herzlich willkommen aus Mallorca, live zugeschaltet zu uns. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bleibt dran und ihr erfahrt mehr, was der Matthias Schindler alles macht. Matthias, herzlich willkommen. Ich habe gerade gesagt, du sitzt in Mallorca im Trainingslager, aber dein Weg war nicht so, dass du eigentlich Radsportler oder Profi-Radsportler werden solltest, sondern eigentlich war ja deine Karriere ganz anders. Erzähl mal, du hast angefangen, normal Schule und dann?
Ja, also hallo Andrea erstmal und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung und hallo liebe Zuhörer. Ja, es war nicht so geplant, dass ich mal mit Ende 39 Jahren in einem Radtrainingslager auf Mallorca sitze. Ich hatte mich nach der Schule dazu entschlossen, zur Polizei zu gehen. Eben auch, weil ich mit Menschen arbeiten wollte. Ich habe ein sehr dienendes Herz, muss ich dazu sagen. Und ja, mein Freund und Helfer, dahin wollte ich eigentlich wieder, ne? Der gute Schutzmann, hat mich auch nie als Geldeintreiber des Staates gesehen und Macht war auch nie der Antrieb, zur Polizei zu gehen, sondern einfach die tägliche Arbeit eben auf der Straße mit den Menschen. Das war das, warum ich dahin wollte und habe die normale Ausbildung gemacht dort und irgendwann habe ich die Ausschreibung gesehen zu einem Polizeihubschrauberführer. Es wurden bei uns in der Region zwei Piloten gesucht und es war eher so eine Schnapsidee, weil von der Fliegerei war ich begeistert, allerdings war das natürlich nicht der Grund, warum ich zur Polizei gegangen bin, hat man natürlich jetzt weniger mit Menschen zu tun. Ich habe mich dennoch auf diese Stelle beworben und wollte versuchen, Pilot zu werden und das kam dann alles anders als erwartet, wie so oft im Leben. Ich wurde nach Fürstenfeldbruck geschickt zur Luftwaffe. Ich bin unter den letzten 8 Bewerber gekommen für diese Pilotenstellen. Und in Fürstenfeldbruck wurde ich 3 Tage lang flugmedizinisch untersucht. Und am letzten Tag wurde von meinem kompletten Körper ein MRT-Bild angefertigt. Und als ich aus der Röhre rauskam, dann hat der Radiologe damals zu mir gesagt, Herr Schindler, Sie haben einen großen Tumor in Ihrem Rückenmark. Damit sind Sie fluguntauglich. Bitte sehen Sie in Zukunft davon ab, sich zum fliegenden Personal zu bewerben. Also das war alles knallhart dort. Und ja, dann hatte ich eben diese Gewissheit oder eben auch diese Problematik, einen Tumor in meinem Rückenmark zu haben. 3 Zentimeter lang, an der breitesten Stelle 1,3 Zentimeter dick. Die Ärzte konnten sich damals gar nicht erklären, warum ich überhaupt noch laufen kann, warum ich keine Ausfallerscheinung hatte. Und ja, das war so der Anfang meiner Geschichte, könnte man sagen. Das war im Jahr 2010. Und ich habe mich dann nach langen Hin und Her und langen Überlegungen, habe ich mich im Jahr 2011, am 11.02.2011, in München operieren lassen. Der Tumor sollte aus meinem Rückenmark entfernt werden und die OP ist nicht so gut gelaufen wie prognostiziert. Mir ist auch an der Stelle wichtig zu sagen, dass ich hier niemanden einen Vorwurf mache. Ich denke, dass jeder sein Bestes gegeben hat, auch bei der OP. Der Tumor war in meinem Rückenmark mit gesunden Nerven verwachsen. Und als ich aus der OP aufgewacht bin, ab der Hüfte abwärts habe ich meine Beine nicht gespürt. Am Tag davor habe ich noch machen können, was ich wollte, spazieren gehen, laufen gehen, meinen Dienst bei der Polizei machen. Und am Tag nach der OP, wenn ich aufs Klo musste, habe ich aufs Knöpfchen gedrückt, die Pflegerin kam, hat mich sauber gemacht. Ich lag 24 Stunden und da hat es mir schon ordentlich den Boden unter den Füßen gerissen damals.
Wenn du das so erzählst, dann weiß man auch im ersten Moment immer gar nicht, was man sagen soll, weil sowas will man einfach nicht erleben. Aber was hat denn dir geholfen, Matthias, oder wo gab's oder wo war für dich der Punkt, wo du versucht hast, die Sache anzunehmen und versucht hast, mit der Gegebenheit, wie das ist, umzugehen und zu üben.
Das war ein langer Prozess und das ist auch was, was ich jetzt im Nachhinein betrachte, auch, denke ich, relativ gut aufgearbeitet habe und wo ich jetzt auch in meinen Coachings und in meinen Vorträgen einfach davon berichte. In dem Moment selber war es natürlich brutal hart. Und ich bin in ein tiefes Loch gefallen am Anfang. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, in so einem Moment sich einzugestehen, dass man in ein Loch fällt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, in so einem Moment Schmerz zuzulassen, in so einem Moment Tränen zuzulassen. Denn die Dinge sind nicht schön. Es gibt viele Dinge, die auf der Welt passieren, die einfach nicht schön sind. Und die muss man sich dann auch nicht schön reden. Und irgendwann muss man aber sich auch eingestehen, dass wir eben nur dieses eine Leben auf dieser Erde haben und dass dieser Schicksalsschlag, den ich hatte, nicht nur mich betrifft. Klar war mein Leben jetzt auf einmal anders ausgesehen, aber ich war jung verheiratet. Meine Frau war Anfang 20, als wir geheiratet haben. Die hat sich das auch anders vorgestellt, als auf einmal einen schwerbehinderten Mann zu haben. Ich meine, ich hatte das Glück, dass ich relativ schnell im Rollstuhl mobil war. Ich habe jetzt eine schwere, inkomplette Querschnittlähmung. Mittlerweile kann ich auch ohne Krücken wieder laufen. Ich bin sehr, sehr dankbar, wie es gelaufen ist, aber dieser ganze Prozess, wie es damals ausgesehen hat, das haben alle gelitten. Meine Mutter hat gelitten, mein Vater, meine Geschwister mussten zusehen, was mit mir passiert. Und im Endeffekt hat jeder nur ohnmächtig zugesehen, während ich der Einzige war, der eigentlich aktiv einwirken konnte auf die Situation. Und wenn ich jetzt depressiv werde und mich gehen lasse und diese Opferrolle annehme, dann wird sich auch im Leben von meiner Frau nichts ändern oder im Leben von meinen Eltern nicht. Das hat Einfluss auf alle. Das heißt, es ist einfach wichtig gewesen, dass ich, nachdem ich diesen Schmerz und auch diese Tränen verarbeitet habe, dass ich da eben auch gesagt habe, okay, ich muss hier vorangehen. Ich muss einfach gucken, dass ich Qualität in meinen Alltag kriege, dass ich wieder einen Fokus bekomme, dass ich wieder Ziele habe. Und alles andere ist in meinen Augen Egoismus.
Das heißt auch, dass du von innen heraus den Antrieb wieder gefunden hast, für dich aus deiner Situation das Beste zu machen. Und du warst damals in der Reha-Klinik in Herzogenaurach und dann habt ihr ja auch, um überhaupt auf Krücken wieder nach Hause zu gehen, hast du ja auch mit dem Sport so angefangen, dass du auch wieder in die Bewegung gekommen bist, oder?
Ja, ich habe am Anfang mir ein Dreirad gekauft, weil ich noch nicht auf normalem Fahrrad fahren konnte. Man musste meine Füße auch, die muss ich auch heute immer noch mit Klickpedalen am Fahrrad festmachen. Also ich könnte auf einem normalen Pedal, würden meine Beine bei der Kurbelumdrehung runterrutschen. Mhm. Aber ich sag mal, das ist im Radsport ja auch mittlerweile normal. Da fährt man auch nur mit Klickpedalen. Aber ich musste das damals eben auch machen, habe dann angefangen, auf dem Dreirad zu fahren und habe irgendwann die Schnapsidee gehabt, dass ich mal mit diesem Dreirad von Herzogenaurach nach Nürnberg am Kanal entlang nach Hause fahre. Das sind 26 Kilometer. Mhm. Das habe ich dann irgendwann jedes Wochenende gemacht und irgendwann auch mal unter der Woche. Das ging so weit, bis ich täglich gependelt bin. Also ich bin in der Früh nach Herzogenaurach, habe dann, obwohl ich dann noch stationär meinen Reha-Platz hatte mit meinem Zimmer und bin nach der Therapie eben wieder nach Hause. Und ja klar, die Bewegung, das tat mir natürlich gut. Ich habe im Rollstuhl habe ich über 100 Kilo gewogen. Also ich habe zwar bei der Polizei Sport gemacht und habe Fußball gespielt, aber ich war jetzt nicht der Athlet, der Vorzeigeathlet und habe gerne und viel gegessen. Und ich habe damals vor allem auch angefangen, dann wieder abzunehmen durch diese ständige Pendeln. Und die Muskulatur hat sich natürlich auch schneller regeneriert und die Bewegung allgemein hat meinem Körper, der eben nicht mehr so funktioniert wie vorher, einfach nur gut getan. Und das war dann so der Startschuss irgendwo, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere mich mal im Behindertensport.
Aber du hast im Prinzip nochmal deinen Reha-Sport gemacht. Und wie bist du dann auf den Parasport gekommen? Bist du angesprochen worden? Hast du das durch Zufall im Fernsehen gesehen? Oder wie bist du dazu gekommen, mehr als in Anführungszeichen nur Sport zu machen?
Das hat eigentlich sehr viel mit meinen Zielen zu tun. Ich glaube, es ist wichtig im Leben, Ziele zu haben. Und ich hatte bei der Polizei ganz klar auch Karriereziele. Und ich stand damals an zur Beförderung in den gehobenen Dienst, zur Zulassung fürs Studium. Und ich wurde zum Polizeiarzt geschickt. Und der Polizeiarzt hat eben festgestellt, dass ich nur noch eingeschränkt verwendungsfähig bin. Na klar, ich kann jetzt nachts keinem Verbrecher mehr irgendwelche Treppen hinterher runterrennen. Das ist nicht mehr möglich. Und damit hat die Abteilung Personal eben auch gesagt, dass ich im Polizeivollzugsdienst nicht in den gehobenen Dienst aufsteigen kann. Und ich habe zwar als Beamter des Freistaats Bayern natürlich die Option, auch in den Verwaltungsdienst zu wechseln, aber Deswegen bin ich nicht zum Staat gegangen. Ich wollte Polizeibeamter bleiben, das kam für mich nicht in Frage. Aber mit der Entscheidung war eben meine Karriere vorbei. Und ich war damals Anfang 30. Und für mich ist das die Horrorvorstellung, irgendwo ohne Ziele jeden Tag irgendwo in der Arbeit zu gehen.
Stupide abzuarbeiten, ohne dass du irgendeine Motivation hast oder sagst, Da ist das, da ist das oder da, ich will als nächstes den Dienstgrad haben oder ein Team übernehmen. Ja. Oder.
Insofern war das eher eine Schnapsidee und ich weiß natürlich auch, dass die Olympioniken in Deutschland, viele Olympioniken eben bei der Bundeswehr sind, bei der Bundespolizei oder bei der Landespolizei, bei den Sportförderstellen, weil man auch vom Speerwerfen nicht leben kann und die Judokas haben es auch schwer. Im Behindertensport ist es ähnlich, da backt man jetzt auch keine großen Brötchen, aber meine Hoffnung war, wenn ich in dem Sport so gut werde, dass ich eventuell auch eine Abfreistellung bekommen könnte. Das war natürlich schon auch irgendwo in meinem Hinterkopf. Und dass mir das dann am Ende auch gelungen ist, das war natürlich nicht vorhersehbar. Also es hat dann mit dem Hobbysport angefangen. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben nach Mallorca geflogen in ein Trainingslager. Ich habe noch nie ein eigenes Rennrad gehabt. Ich habe mir das Material hier ausgeliehen und ich durfte viel lernen und vor allem tat mir auch der Kontakt zu den anderen behinderten Sportlern einfach gut. Und das hat mir auch mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, im Leben sich nicht zu vergleichen, nicht auf andere zu schauen, sondern einfach das Beste aus eigenen Möglichkeiten zu machen, aus den eigenen Möglichkeiten zu machen. Und ich darf einfach dankbar sein für das, was funktioniert und muss nicht auf das gucken, was nicht geht. Es könnte auch so viel schlimmer sein. Und insofern durfte ich viel lernen und ich bin einfach auch dankbar, dass ich hier über den Tellerrand hinausschauen durfte, denn mit Behindertensport hatte ich früher nichts zu tun, hat mich nicht interessiert, Fußball war für mich alles, mittlerweile kann ich überhaupt nicht mehr verstehen. Die Faszination am Fußball ist komplett verflogen und es gibt so viele tolle Sportarten und dass sich das jetzt dann so entwickelt mit dem Sport, das hätte ich natürlich auch nicht mehr erträumen gewagt.
Ja. Wann war denn so das erste Mal, Matthias, dass du so das Gefühl hättest, Mensch, ich habe jetzt so fleißig trainiert und ich habe das Potenzial, ich möchte unbedingt bei den Olympischen, Paralympischen Spielen mitmachen. Wann hast denn du so das erste Mal den Gedanken gehabt, den Traum gehabt und damit auch wieder ein neues Ziel gehabt, worauf du dich auch vorbereitet hast, wo du auch dein ganzes Leben, dein Umfeld, auch deine Frau, die dich ja sehr unterstützt, mit dir da auch viel zusammen ins Trainingslager fährt und kocht und macht und tut. Wann war so der Zeitpunkt, wann hast du das so für dich entschieden, ich nehme die Chance wahr, Paralympic, das wäre für mich ein Traum, den ich mir gerne erfüllen möchte.
Ich glaube, dass ich mir insgeheim diesen Traum oder dieses Ziel schon relativ früh gesteckt habe. Denn ich bin auch ein Mensch, der unterscheidet einfach zwischen dem Thema Erfolg haben und dem Thema ein Ziel erreichen. Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, man muss sich im Leben seine Ziele sehr, sehr hoch stecken. Mhm. Auch in der Gefahr, diese Ziele nicht zu erreichen. Ich glaube, wer alle seine Ziele erreicht, hat sich nicht hoch genug gesteckt. Die größten Learnings hatte ich in den letzten Jahren in den Punkten, wo ich mein Ziel nicht erreicht habe, wo ich es einfach nicht geschafft habe, wo ich gefallen bin, wieder aufstehen musste, wo ich Herangehensweisen oder Verhaltensweisen ändern musste. Da habe ich am meisten gelernt. Und im Endeffekt habe ich schon immer früh meine Ziele hochgesteckt und klar waren andere Steps vorher. Ich wollte unbedingt den Kaderstart, ich wollte zur deutschen Nationalmannschaft gehören, weil dann konnte ich auch die Freistellung haben. Und das war natürlich im Jahr 2012 habe ich angefangen und es waren viele, viele Jahre, wo ich auch Lehrgeld gezahlt habe, wo ich mich natürlich am Anfang geschunden habe, aber die Leistung noch nicht da war, das kommt nicht von jetzt auf gleich. Und als ich 2017 deutscher Meister geworden bin, relativ überraschend, das war das erste Mal, dass ich mir für so mich so gedacht habe, hey, wenn's das war, das war einfach ein schöner Moment, wenn es das jetzt war, ist es auch gut. Natürlich setzt man sich die Schritte immer höher. Damals wusste ich nicht, dass ich 2018 den Gesamtweltcup gewinnen werde, was natürlich auch ein großes Highlight war und ich dann ab dem Zeitpunkt in fast jedem Weltcup eine Medaille geholt habe. Und so habe ich mir natürlich dann das Ziel gesteckt. Also 2016 Rio war zu früh, 2020 wollte ich unbedingt dabei sein. Ich meine, ich werde jetzt bald 40. Viel Zeit ist auch nicht. Ne? Also ich weiß, dass genau im Ausdauersport wahrscheinlich ich gerade meine besten Jahre habe, Ende der 30er. Ich habe mich dann ja sehr aufs Zeitfahren spezialisiert. Und insofern habe ich mir das Ziel dann insgeheim wahrscheinlich schon relativ früh gesteckt, aber irgendwann habe ich es auch einfach ausgesprochen. Dass es mein Ziel ist.
Jetzt kam ja dazu, 2020, du warst nominiert für Tokio und dann kommt natürlich Absage, Olympische Spiele. Hast du da gedacht, so ein Scheibenkleister, jetzt habe ich es geschafft, jetzt machen die, jetzt kommt das so doof. Wie hast denn du das im Kopf für dich verarbeitet und hast dann, wie hast du das gemacht?
Ich war da ganz entspannt, da bin ich echt ehrlich, denn Corona ist einfach etwas, was unser Leben verändert hat. Und ich muss diesen Sport nicht machen. Der Sport ist nicht mein Leben. Ich denke, ich kann ein gutes Leben ohne diesen Sport führen. Das ist immer mein großes Ziel gewesen. Und ich kann ja nur die Dinge beeinflussen, die in meiner Hand liegen. Ich glaube, ich bringe ein ganz großes Maß an Akzeptanz mit. Für mich ist es wichtig, auch Dinge akzeptieren zu können, die ich nicht gut finde. Ich kann meine Behinderung akzeptieren. Würde ich sie nicht akzeptieren können, könnte ich nicht glücklich sein. Ich kann sie akzeptieren, aber ich finde sie nicht gut. Ich wäre natürlich lieber nicht behindert, aber diese Frage stellt sich nicht. Genauso sehe ich das mit Corona, mit der Verschiebung der Paralympischen Spiele, oder der Olympischen Spiele. Das lag nicht in meiner Hand. Hätten sie nicht stattgefunden, hätte ich das nicht ändern können. Insofern bin ich schon sehr Fan davon, die eben mein Mindset, meine Energie auf die Dinge zu legen, die ich ändern kann. Und es war relativ schnell klar, dass es um ein Jahr verschoben wird und ich hatte einfach ein Jahr Zeit, ein Jahr stärker zu werden. Und so habe ich das gesehen. Und ich habe damals auch ganz klar ausgesprochen, ich möchte nicht nur in Tokio dabei sein, sondern ich möchte in Tokio Gold gewinnen. Nicht wegen der Goldmedaille, sondern einfach, weil ich das Ziel so hoch setzen möchte, dass ich mich in meinem täglichen Training, in meinem Alltag einfach immer daran messen lassen muss, am Ende wirklich alles getan zu haben. Und jemand hat mich mal gefragt, ist dabei sein alles? Und ich habe gesagt, das kann ich so nicht sehen. Wenn ich sagen würde, dabei sein ist alles, dann hätte ich es mit der Quali geschafft und dann kann ich mich zurücklehnen. Aber jetzt hatte ich in Tokio 2,6 Sekunden Vorsprung auf Platz 4. Ich glaube, mit der Einstellung, dabei sein ist alles, wäre ich ohne Medaille nach Hause gekommen.
Stimmt.
Und da sind wir wieder im Thema. Ich habe mein Ziel nicht erreicht. Ich habe keine Goldmedaille gewonnen. Die Frage ist, bin ich jetzt deswegen nicht erfolgreich? Also das sind immer für mich das sind für mich spannende Themen. Ne? Wäre ich ein erfolgreicher Mensch, hätte ich in Tokio Gold gewonnen, hätte mich dafür scheiden lassen, weil meine Ehe
Kaputt
ganz
gegangen
völlig
wäre.
aus. Genau.
Ja,
Also
ja.
deswegen versuche ich das schon immer so, das große Ganze zu sehen und sind für mich immer spannende Themen.
Also es sind nicht nur spannende Themen für dich, sondern es ist auch spannend für uns und auch als Zuhörer dazu zu hören, weil da waren so viele wunderbare Sätze dabei, so wertvolle Erfahrungen, die du gesammelt hast, so wie du das auch gesagt hast. Man muss die Sachen annehmen und versuchen, das Beste draus zu machen und sich auch Ziele stellen und sich nicht in die Opferrolle begeben. Und das ist ja das, was viele Leute machen, die da mal nölen und jammern und alles ist scheiße. Aber ich meine, das hättest du auch jeden Tag sagen können. Aber du hast dann auch gesagt, okay, meine Frau kann nichts dafür, meine Familie kann nichts dafür. Der Einzige, der da wirklich was dran ändern kann, bin ich. Und du hast ja dein Ziel, also für mich ist es sowieso schon was Besonderes, wenn man zu den Paralympischen oder zu den Olympischen Spielen oder Paralympischen Spielen die Nominierung schafft. Und wenn man das dann schafft, an dem Tag so fit zu sein, auf den Punkt genau und sich dann eine Medaille zu holen. Und ich habe es ja live im Fernsehen miterlebt. Ich habe auch geheult. Siehst du, wenn ich schon dran denke. Nein, aber wenn man jemanden kennt und selber aus dem Sport kommt und sowas miterlebt und dann mitfiebert und weiß, was da für Entbehrungen dahinter stehen und wie wichtig dann auch eine Frau zu Hause ist, ein Physiotherapeut ist, deine Sponsoren sind, deine Partner, die dir zur Seite stehen, die dich unterstützen, die das möglich machen, dass du so ein Trainingslager in Mallorca machen kannst. Und wenn man für alle die, für die man ja eigentlich mitfährt, das dann auch eine Medaille mit nach Hause bringt und dann auch nach Hause kommt und sich alle freuen. Und es gab ja wunderschöne Interviews, es gab tolle Zeitungsberichte über dich. Du hast dich ins Goldene Buch der Stadt Nürnberg eintragen dürfen. Wenn ich was vergesse, ach, du warst ja auch beim bayerischen Ministerpräsidenten, nee, wo wart ihr?
Okay, ja.
Genau, ihr habt den goldenen, den Löwen, den bayerischen Löwen bekommen. Ihr habt wunderbare Auszeichnungen und auch sehr wertschätzende Auszeichnungen bekommen für eure Leistung. Aber, nichts Abers, aber das Allerschönste, Matthias, ist doch eigentlich jetzt passiert, oder?
Das stimmt, das stimmt. Also ich muss sagen, Tokio war schon ein sehr emotionaler Moment. Ich bin als letzter Starter ja gestartet und als ich ins Ziel kam, wusste ich mein Ergebnis. Das heißt, als ich ins Ziel kam, wusste ich, ich habe eine Medaille gewonnen. Das war schon für mich, um noch mal ganz kurz auszuholen, das war für mich sehr emotional, weil für viele geht es ja von den Paralympischen Spielen jetzt in Tokio bis zu den Paralympischen Spielen in Paris oder vorher von Rio bis Tokio, immer dieser 4-Jahres-Zyklus. Für mich war das aber in der Verarbeitung natürlich von dem Tumorbefund bis jetzt hier zu diesem Rasenstück am Ziel des Fuji Speedway, wo ich dann lag. Das war für mich in einer Verarbeitung alles, weil das die ersten Spiele, wo ich dabei war. Insofern war das schon ein mega emotionaler Moment für mich. Aber jetzt nach fast 16 Jahren Ehe und einem langen Kinderwunsch, den wir hatten, dabei zu sein, wie dieses neue Leben geboren wird und im Kreißsaal dabei zu sein, wie unsere kleine Emma gesund auf die Welt kommt, das hat einfach alles vorher in den Schatten gestellt. Wirklich alles. Und das zeigt auch wieder für mich, worum es im Leben geht und was wichtig ist. Am Ende des Tages, so schön diese Medaille ist, auf dem Sterbebett ist mir das am Ende egal. Wir machen es nicht für die Medaille. Wir machen es, ich glaube, dass
für die Erlebnisse, für das, was man erreicht und geschafft hat. Und wenn man dann das mitbekommt, dass man live dabei ist, wenn das Baby zur Welt kommt und vor allen Dingen auch, wenn man das sich so doll gewünscht hat. Und es ist ja so eine goldige Maus. Und du bist natürlich nicht alleine im Trainingslager in Mallorca, sondern?
Nein, wir sind zu dritt. Also für mich war es auch, die Frage war natürlich da, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Mache ich den Sport weiter, mache ich ihn nicht weiter? Ich habe die Freistellung wieder bekommen von meinem Arbeitgeber, von der Polizei. Ich bin jetzt weiter im PAK-Kader, also im höchsten Kader vom Verband. Und ich denke, dass ich noch relativ leistungsfähig bin. Und meine Frau ist jetzt in Elternzeit auf erstmal 2 Jahre. Und sie trägt es mit. Also sie hat gesagt, lass uns zusammen um die Welt fahren. Und wir sind jetzt hier für 8 Wochen auf Mallorca zusammen. Und danach fahren wir zu den Weltcups zusammen. Und wenn der Verband mich nominiert, fliegen wir hoffentlich zur Weltmeisterschaft nach Kanada im Sommer zusammen. Und dann gucken wir mal. Also für mich ist ganz klar, ich will auch dabei sein, wenn meine kleine Tochter aufwächst. Und ich will jetzt keine Fernbeziehung führen. Und das ist am Ende nicht wert.
Du siehst, ich höre dir so gerne zu, weil das ist so schön, wenn jemand so zufrieden und glücklich ist, obwohl in seinem Leben auch nicht alles optimal gelaufen ist, so dankbar auch dafür ist. So wie du das jetzt sagst, wir haben uns die Zeit genommen, wir sind zusammen 8 Wochen hier und wir haben zusammen beschlossen, wie wir das machen, wie wir das zusammen erleben und dass ich meinen Sport weitermachen kann, ohne dass ich die Kleine nicht erlebe oder nicht sehe, sondern ihr habt das zusammen so überlegt, wie ihr das machen könnt, dass du da immer dabei bist. Matthias, ich könnte noch stundenlang mit dir reden und ich lade dich auf jeden Fall nochmal ein, weil ich da glaube, auch unsere Zuschauer wollen einfach wissen, wie geht's mit Emma weiter, wie geht's mit deinem Sport weiter. Aber für alle die da draußen, die Matthias gerne live erleben möchten, ihr habt die Chance anzurufen bei mir in der Agentur, den Matthias zu buchen für Vorträge, für Seminare, Team-Events. Wir können auch ein Radsport-Event machen. Aber Matthias, du gibst auch Coachings. Wer kann sich bei dir für was melden?
Mal grundsätzlich jeder. Also grundsätzlich jeder, der damit klarkommt, dass ich wirklich über tiefe Dinge rede. Diese oberflächliche Sachen zu reden, über das Wetter oder sonst was, ist mir die Zeit einfach zu schade. Ich durfte und musste vielleicht viel erleben in der vergangenen Zeit, gerade auch was die Ehe und die Beziehung zu meiner Frau betrifft. Das war natürlich nicht immer leicht. Wir hatten auch viele Rückschläge, das hat sie alles mitgetragen. Und das sind Dinge, über die spreche ich. Und die spreche ich an. Und für mich geht es darum, Leben zu teilen. Und ich habe auch viele Fehler in der Vergangenheit gemacht. Nur wenn ich darüber rede, wenn ich die Hosen runterlasse und meine schwarzen Punkte zeige, dann kann ich vielleicht dem einen oder anderen Fehler ersparen. Und insofern möchte ich gar nicht meine Zielgruppe jetzt so groß einschränken, weil ich bin einfach gerne unter Menschen und ich teile gerne meine Geschichte und wer Interesse daran hat, ist herzlich eingeladen.
Also für alle die, unten in den Shownotes findet ihr natürlich die Kontaktdaten von Matthias, die Kontaktdaten von mir, wo könnt ihr anrufen, wo könnt ihr nachfragen, wo könnt ihr vielleicht einfach auch erstmal ein Erstgespräch mit Matthias vereinbaren, um einfach zu schauen, was könnt ihr zusammen machen. Matthias, tausend Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit auf Mallorca. Ich wünsche euch alles Gute. Grüß mir deine Frauen. Ich freue mich, wenn wir uns in Nürnberg wiedersehen, auf ein Käffchen. Ich freue mich, wenn du mit deinen Frauen kommst. Mein Garten ist schon hergerichtet. Und lasst es euch gut gehen. Und bis bald. Und wie gesagt, liebe Zuhörer, in den Shownotes steht alles drin. Ihr könnt den Matthias direkt buchen. Der ist nicht ewig auf Mallorca, sondern der ist dann auch wieder live zu Hause und für Vorträge und Veranstaltungen zu buchen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss, Matthias. Liebe Grüße.
Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.